Hey, schön, dass du dich für meinen Podcast Changemaker entschieden. Diese Folge hier braucht etwas Zeit. Aber wenn du dich für Innovation interessierst, wenn du die Geschichte hören möchtest, wie die weltberühmte Swatch-Uhr erfunden wurde und wenn du aus erster Hand erfahren möchtest, welche Art Mitarbeitende Firmen brauchen, um wirklich Großes zu erschaffen, dann wird sich diese Stunde für dich lohnen.
Wir sind Ameisen. Niemand will allein die Welt ändern. Jeder bringt sein Element in das System. Also man muss etwas finden, wo man glaubt, ja, was die machen ist gut. Ich bin bereit mitzumachen. Und mitmachen ist nicht mitschwätzen. Mitmachen ist machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Changemaker, der Podcast mit frischen Perspektiven für alle, die etwas bewegen wollen. Mein Name ist Martin Oswald und mein heutiger Gast ist ein wahrer Changemaker, ja sogar ein großer Erfinder, Elmar Mok. Nachdem er die Swatch-Uhr miterfunden hatte, gründete er vor bald 30 Jahren Creaholic, eine Fabrik für frische Ideen. Stimmt nicht?
Bald 40 Jahre. 86.
Grüezi, Herr Mok, und danke, dass wir uns zum Gespräch treffen.
Ja, guten Tag.
Wir treffen uns hier und heute in Altdorf, wo Sie auch privat leben, einer von vielen Orten, wo Sie sich zu Hause fühlen. Kommen Ihnen überall gute Ideen oder gibt es Orte, wo Sie besonders kreativ sein können?
Also mein Umfeld ist wichtig. Ich muss Ruhe haben, ich muss mich wohlfühlen, ich muss Freude haben. Am Ende, das ist vielleicht nicht der Ort, der wichtigste Innovationskick gibt, aber die Freude und sich wohlfühlen.
Ihre berufliche Laufbahn begann als Uhrmacher-Ingenieur. Was hat Sie als junger Mann an Uhren fasziniert?
Also man muss ein paar Schritte zuerst machen. Ich war ein sehr schlechter Student. Ich war sehr stark Legastheniker und somit konnte ich kaum die Normalschule beenden. Das heißt, ich habe nicht viel Wahl gehabt, ich musste eine Lehre machen. Und ich habe so wenig Wahl gehabt, dass ich wollte zuerst Koch werden. Oder ich habe die Chance gehabt, dass die Uhrmacherschule Studenten gesucht hat. Und ich hab mir eingeschrieben, aber ich muss sagen, mein Vater war schon Uhrmacher. So war er ein bisschen vorgegeben.
Die Tradition war vorgegeben.
Ich habe das interessant gefunden, aber ich habe so jetzt geglaubt, ich habe die Fähigkeit gar nicht, Uhrmacher zu werden. Ich habe den Glück gehabt, dass nur 15 Studenten sich präsentiert hatten, für 12 Studenten für 15 Plätze. So war ich eingenommen. Und ich habe meine Lehre verbunden mit einer Fachhochschule. Das heißt, ich konnte ich habe eine kürzere Lehre gemacht, dann habe ich direkt die Fachhochschule als Mikrotechnikingenieur, damals hat man Uhrmacheringenieur gesagt, und ich bin in 75 wurde ich als Ingenieur anerkannt, und da war ich arbeitslos. Und aus diesen Arbeit, weil damals war die Uhrenkrise, das heißt, wir waren am Ende 12 Studenten, die das Diplom hatten. Und von 12 war nur ein, hat einen Job gefunden. Hm. Der Sohnemann, der Direktor. Sonst hat niemand einen Job gehabt. Und ich habe die Chance gehabt, bei ETA arbeiten zu können, ab 76.
Und dann haben Sie Großes bewirkt. 1983 haben Sie zusammen mit Jacques Müller, so erzählt man die Geschichte, das Ultraschall-Schweißverfahren entwickelt. Und so konnte man eine Uhr in nur wenigen Schritten zusammenbauen. Man brauchte viel weniger Einzelteile als zuvor. Und als Folge davon sanken dann auch die Produktionskosten für eine Uhr drastisch. Swatch wurde damit zum großen Welthit.
Ja, also das ist in 80 passiert. Und mein Ziel war gar nicht, Ultraschall oder eine Uhr zu machen. Mein Ziel war, ich will Kunststoff besser verstehen. Ich habe schon vorher, in 78, habe ich in 87, ich muss ja aufpassen, auf 87, 87, habe ich die Fachhochschule in Bruckwindisch besucht für Kunststoffingenieur, für Kunststoff-Nachdiplomstudium. Und dieses Kunststoff-Nachdiplomstudium habe ich extrem Spaß gehabt. Als ich zurückkam, hatte ich nicht viel Job zu tun und ich wollte als junger Ingenieur eine super Spritzgussmaschine haben. Und ich habe eine Maschine damals für eine Firma, die kurz vor dem Konkurs war, für 500.000 Franken von damals schon bestellen wollen. Und das hat gar nicht funktioniert. Und klar, ich habe von der Generaldirektion eine Einladung bekommen. Ich sollte erklären, was ist diese Dummheit. Und ich bin zu dem Generaldirektor gegangen. Er hat mir um 11 Uhr eingebetet zu kommen. Um 1 muss ich fertig den Termin. Ich bin zu Jacques Müller gesprungen und sagte, du Jacques, alles, was wir gesprochen haben, alle und die Idee, ich muss eine Skizze machen, weshalb brauche ich so eine Spritzgussmaschine? Und wir haben ein Lügeblatt gemacht, auf Millimeterpapier, um unsere Idee einmal ein bisschen zu zeigen, wie könnte man sich eine Uhr anders vorstellen. Mhm. Und ich bin zum Herrn Tomke gekommen, hat mir zusammengeschissen, ob ich spinne, eine Spritzgussmaschine für diesen Preis kaufen zu wollen, also ob ich Realist bin, was dreht in meinen Kopf. Und er sagt, was wollen Sie mit so einer Spritzgussmaschine machen? Und ich zeige ihm meine Skizze und sage, wenn wir solche Technologie hätten, könnten wir uns solche Produkte vorstellen.
Und das hat er verstanden, diese Idee?
Ich war absolut überrascht, weil ich habe eine offene Tür eingeschlagen, weil er hat gesucht eine Lösung, und das wusste ich nicht, um wieder in der Untermarktsegment Fuß zu treffen, um wieder industrielle Produkte zu machen. Und alle haben ihm gesagt, das ist unmöglich. Und da kommt ein Junge, ich habe damals 26 Jahre gehabt, und ich muss hier aufpassen mit den Zahlen auf Deutsch. Und er hat nur gesagt, kann ich das die Zeichnung behalten? Wie können Sie Ihren Generaldirektor das für das erste Mal treffen, ihm Nein sagen? Eine Stunde später kam der Chefentwicklung, das ich noch nie gesehen hatte vorher, kommt zu uns, spinnen wir zum Generaldirektor mit einem Projekt, der gar nicht existiert, mit einer Idee, die nicht funktioniert wird, zu gehen.
Sie wurden kritisiert.
Ja, ich wurde hart kritisiert. Und sagt, Sie wollen lachen. In Französisch sagt man, le dernier ira bien. Wir werden schauen, was sie können. Alle ihre Projekte sind gestoppt. In 6 Monaten will ich alle Zeichnungen von dieser Idee haben.
Aber die Maschine haben Sie bekommen?
Nein, nur anderthalb Jahre später. Der Tomke wollte sehen, ob diese Idee realisierbar ist. Und dort ist der Projekt wurde gegründet, was heute Swatch ist. Damals war Vulgaris, das sagt Ihnen, was die Leute meinen. Dann ist Popularis der Name gewesen. Dann ist Kaliber 500. Und dann ist Swatch geworden, viel später. Das heißt, nach 6 Monaten haben wir nicht alle Zeichnungen gehabt. Nach 1 Jahr haben wir erste Prototypen gehabt, wo die Zeiger in die falsche Richtung gedreht haben, weil wir so viele Fehler gemacht haben. Und nur anderthalb, und es hat fast 2 Jahre gebraucht, dass die erste Prototyp wirklich auf dem Tisch waren, die funktioniert hatten. Die haben 5 Tage funktioniert. Die haben so viele Fehler da gehabt. Und der Tomke hat gesagt, okay, die leben 5 Tage, die werden 5 Jahre leben. Wir starten das Projekt. Und dann ist das Swatch-Projekt wirklich allgemein gestartet, weil vorher war weder Marktstudie noch Analyse, das kommt nicht aus einer, das kommt aus einem Zufalltreffen zwischen 2 jungen Ingenieuren und einem Generaldirektor, der einen Wille hatte. Und die einzige Unterstützung war der Generaldirektor. Alle anderen haben gedacht, diese 2, die werden auf dem Rand fallen. Das wird nie funktionieren. Das kann nicht funktionieren.
Aber Sie waren ein junger Tüftler. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, ich glaube, wir haben was Großes erfunden? Haben Sie das gespürt?
Nein, wir haben nie das. Unser Ziel war, ein Produkt, der 5 Jahre lang lebt und wo wir eventuell 5 Millionen Stück produzieren können. Aus dem war alle Abrechnung gerechnet, waren alle Kosten gerechnet. Und wir haben das Ziel gehabt, unter 10 Franken zu kommen. Am Ende des Tages sind wir unter 5 Franken gekommen. Und dann habe ich gewusst, wenn wir ein gutes Produkt machen können, dann hat es eine Chance. Eine Chance, nicht ein Erfolg. Und die Chance, deswegen wurden wir auch als Erfinder anerkannt, weil niemand wollte mit diesen schwarzen Schaf zu tun haben. Die haben alle gesagt, das wird sowieso nie funktionieren. Ich will nicht verantwortlich für eine Katastrophe sein. Die zwei, das sind die, die die Idee hatten. Deswegen sind wir publik geworden. Normalerweise, sie kennen nie die Erfinder. Niemand kennt die Erfinder.
Was haben all diese Kritiker Jahre später gesagt, als klar wurde, dass das, was sie erfunden haben, tatsächlich funktioniert?
Alle haben versucht, sich zu profilieren und Geschichte erzählt über den Hochsprung und versucht, sich zu profilieren später. Auch Herr Hayek war gar nicht dabei. Niemand war da. Das war Herr Tomke Müller, Jacques Müller, ich, ein paar Kollegen als Ingenieur, habe voll mitgeglaubt und mitgearbeitet. Aber wir haben einen riesen Spaß gehabt. Und wir wussten, das Produkt wird gut sein, technisch. Ob es ein Marketingerfolg sein wird, das konnte niemand wissen. Der Marketing damals hat geschätzt, wir werden maximum 50.000 Stück in der Schweiz verkaufen können.
Und wie viele wurden schließlich
verkauft? Das erste Jahr für 1,5 Millionen.
Wahnsinn.
Es war absolut, und das war nicht eine super Marke, es war nicht eine super Werbung. Die Schweizer haben einen Bedarf gehabt. Sie sind zu jung, um an sich das zu erinnern. Aber in der Schweiz in den 70 Jahren haben wir die Schreibmaschine verloren, wir haben die Tonbahnindustrie verloren, wir haben die Kameramarktindustrie verloren. Alles ist nach Osten gegangen. Wir haben geglaubt, ja, Japan und China, und die wird alles übernehmen. Mhm. Und die Schweizer Volk war deprimiert. Es war eine Zeit, wo man nur negative Nachricht gehabt hatte. Und dann kommt diese Uhrmacher, die man schon alle in den Grab gelegt hatten. Die waren alle überzeugt, die Schweizer Uhrindustrie ist die nächste Industrie, die verschwindet. Und da kommen zwei junge, komische Typen mit einer Kunststoffuhr. Und die Leute haben Applaus gemacht. Das heißt, es ist nicht die fantastische Geschichte, es ist nicht der fantastische Produkt. Es war, die Leute haben Spaß gehabt und haben uns gekauft. Man hat Bänkler gesehen, die Swatch getragen haben.
Ja.
Die Leute haben Swatch getragen, um in die Armee zu gehen. Weil die haben gewusst, ja, wenn es kaputt geht, spielt das keine Rolle. Das
war ein gutes Mode.
Es war nicht teuer, es war einfach. Die Idee der Mode-Accessoire ist, weniger als 6 Monate oder ein Jahr vor dem Produkt auf den Markt kam. Das ist nicht wir, das ist ein Exzellent, das ist Franz Sprecher, ist mit der Idee gekommen, ja, ein Schweizer günstiges Produkt, das ist kein Argument. Mach doch ein Schweizer Modeprodukt. Was haben wir von Mode verstanden? Ich war schockiert. Für mich war das ich habe nur eines als Ziel gehabt, günstig, günstig, günstig und in der Schweiz produziert. Und wir haben vereinfacht, vereinfacht, vereinfacht. Und die Vereinfachung ist auch der Ursprung der Qualität. Weil je mehr Teile Sie haben, desto mehr Wahrscheinlichkeit haben Sie, einen Fehlteil zu haben. Mhm. Und vor allem, die Lösungen müssen einfach sein. Und das ist ein Robust, ein Traktor. Das ist ein Traktoruhr, eine sehr einfache, stabile.
Sie haben für diese durchaus bahnbrechende Erfindung am Ende 700 Franken Bonus bekommen. Also reich sind Sie nicht geworden
mit dieser Idee. Nein, weil in der Schweiz die Erfinder sind nicht anerkannt. Die Erfinder haben die Ehre, Erfinder zu sein. Sie sind in den Patent angegeben. Geld hat die Firma, weil ohne Firma würde auch das Produkt nie zum Verkauf kommen, weil eine Idee haben ist weit nicht genügend. Man muss die beweisen, man muss den Markt aufbauen, man muss die Produktion aufbauen. Also der Erfolg ist nicht nur von mich abhängig. Viele Leute haben mit dem Erfolg zu tun gehabt. Und es ist so in unsere Gesetze. Und ich habe einen Sonderbonus von 700 Franken bekommen, aber ich habe dafür einen guten Lohn bekommen. Ich bin sehr schnell in die Hierarchie der Firma aufgestiegen und ich habe viele Verantwortungen bekommen. Und es war eine spannende Zeit, wo ich extrem viel gelernt habe. Also Swatch hat mich nie reich gemacht. Dann mit 32 habe ich beschlossen, ich gehe weg. Ich gehe weg auf Frust auch, weil es war ein Flugzeugunfall, wo ich meinen Bruder verloren habe, wo Jacques Müller schlimm verletzt war, wo ich normalerweise im Flugzeug sitzen musste, aber ich...
Die waren nicht da.
Ich war nicht da. Und dann habe ich die Rockwatch gemacht als Erinnerung für meine Kollegen Und ich habe das Gefühl gehabt, weil wenn Sie sehr jung in der Hierarchie kommen, am Anfang habe ich den Traum gehabt, die Chefs, die wissen, was sie tun. Die haben eine Vision. Plötzlich da gewesen und ich habe gesehen, die haben keine.
Die Vision kommt aus von der Basis.
Nein, aber ich habe, wie ein Kind glaubt, sein Vater ist ein Held, sein Vater ist super und plötzlich sieht er, sein Vater ist ein Mensch. Und ich habe das entdeckt und ich war enttäuscht. Und ich habe geglaubt, ja, die Summe der diese neue Generation, und da ist eben Hayek gekommen und Hayek habe ich gar nicht gemockt. Und ich dachte, das ist eine Summe von Idioten. Und die Gleiter, und ich habe gesagt, der Rest der Welt ist sicher interessanter. Ich habe die gleichen Idioten überall gefunden. Es hat nicht dort ein Problem. Und der zweite Fehler, das ich gemacht habe, ich habe die Swatch gemacht, ich habe die Rockwatch gemacht, ich habe einen Teil der Tic-Tac gemacht, Kopfrichtstutz. Die Welt wartet auf mich. Niemand hat gewartet. Und dann muss ich mich fragen, was bin ich, was will ich? Und dann habe ich über Kreolik versucht, die Erfindersaal als eine Profession zu machen. Weil das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise glaubt man, Erfinder sind im Keller und das sind so Kellerschnecken, die irgendetwas tun. Und das ist nicht der Fall, das ist ein Beruf.
Ich finde eben, was Sie gesagt haben über diese Erwartungshaltung als junger Mitarbeiter, der Chef hat doch bestimmt eine Vision. Heute reden ja alle Unternehmen von diesem innovativen Geist. Alle CEOs sagen, hey, wir müssen als Geschäft, wir müssen im Team alle innovative Ideen entwickeln. Aber oft sind ja die Rahmenbedingungen gar nicht da. Und Sie haben Ähnliches erlebt, wo man sagt, wie können denn innovative Ideen überhaupt entstehen? Wie erleben Sie das heute, wenn Sie auf die Unternehmenswelt schauen?
Ich werde Ihnen über eine Metapher beantworten. Bitte, es ist keine, ich will nicht mit jemandem unterbewerten damit. Aber ich sage, Sie haben ein Hund ist ein Hund, ein Mensch ist ein Mensch. Ein Hund kann man erziehen und ein gut erzogener Hund wird ein Retriever sein. Wenn man je geht jagen, der Hund horcht, bleibt am Fuß, geht nicht weg, wenn man schießt. Und wenn er ihm sagt, hol ab, der holt ab und frisst nicht einmal die Beute, die bringt sie zurück. Ein super erzogener Hund. Und wir Menschen durch die Schule, durch die Familie, durch die Gesellschaft sind meistens als Retriever aufgewachsen oder erzogen worden. Ein guter Jäger, der braucht aber einen Pointer. Ein Pointer ist nicht ein Hund, der so horcht. Man gibt ihr den Geschmack und sich, such mil mach das. Spürst du irgendwo, der geht in den Wald und der sucht, wo schmeckt es nach. Und der sucht die Piste und der ist genügend erzogen, dass er nicht jagt, der zeigt. Und der zeigt und dann kann der Jäger aktiv sein und dann kann der Retriever das abholen.
Also der Pointer ist der Neues sucht und auf Entdeckungsreise geht.
Der Pointer ist ein ersten Typ Erfinder, wenn Sie wollen, aber man muss ihm sagen, was ich suche. Man muss ihm sagen, du, das ist, was ich suche. Und jetzt der Dingo, das ist ein Wildhund. Und der Wildhund, der will nur fressen. Das heißt, es interessiert ihn nicht, was er als Beuge hat, der sucht eine Beuge. Und ein guten Jagdteam ist die Mischung von diesen drei Typen. Das heißt, mehrheitlich sind Retriever. Forschung und Entwicklung sind vor allem Retriever. Man sagt, was sie brauchen. Man gibt ein Pflichtenheft. Man sagt, das will ich haben. Und bitte jetzt arbeiten, bis dann, Termin, Milestone. Bis dann habe ich das für diesen Preis. Aber man muss ihm ein Buch geben mit der Beschreibung.
Weil er nicht kreativ genug ist.
Man hat ihn so erzogen. Ja. Es hat nicht mit seiner Kreativität zu tun. Es hat nur mit seiner Gewohnheit zu tun. Und jetzt, wenn man kein Pflichtenheft hat, muss man ein Pflichtenheft finden. Okay. Vielleicht kann man ein Dingo brauchen, aber man muss ihm sagen, was suchst du, Chef? Was willst du? Aber auch der hat nicht die totale Freiheit. Und dann, das Problem ist, der Chef muss eine Idee haben, was er sucht. Und wenn man in einer Krise ist, man weiß noch nicht, was man sucht. Dann muss man ein paar Dingo haben. Aber die Dingo sind schwierig, weil die anderen Hunde hassen die. Es gibt Kampf in der Hund und Gruppe. Und,
aber was Sie sagen, heißt ja eigentlich, wir brauchen mehr Diversität in den Unternehmungen.
Man muss Diversität in der Unternehmung haben und man muss auch verstehen, dass es verschiedene Typ-Innovationen gibt und die Innovation ist nicht ein revolutionäres Produkt zu machen. Es gibt drei Stufen. Die Stufe 1, wo die Retriever super sind, das ist die Renovation. Man hat ein Produkt, man hört dem Markt zu. Ah, Marc, du willst ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein bisschen anders, eine Funktionalität mehr, ein Knopf mehr, etwas. Man hört den Markt. Und man hat den Markt, sagt, ja, es wäre schön, wenn der Produkt in die Richtung geht. Und dann macht man die Generation 2.1, 2.2, 2.3, die praktisch Antwort sind auf die Marktbedürfnisse. Und da ist die normale Struktur super, weil die, man kann ein Pflichtenheft machen, man kann beschreiben und man kann das gleiche mal ein bisschen anders machen. Nehmen Sie der VW-Käfig. Der wurde genauso Generation verbessert. Aber diesen Weg führt immer zu einem Ende, weil der Markt will immer mehr, aber immer weniger zahlen. Das heißt, die Kosten für die Entwicklung nehmen zu. Man macht kleine Verbesserungen. Das Produkt kommt in Wahrheit teurer und die Leute wollen es günstiger haben.
Das heißt, irgendwann braucht es einen neuen Wurf.
Dann braucht es die Generation 3. Und die Generation 2 ist, wenn man sagt, ich gehe von 2.1 auf 3.0 oder 2.100 auf 3.0. Das heißt, dort muss man etwas unmöglich möglich machen. Aber immer noch basiert auf die Marktbedürfnisse. Man weiß, der Markt möchte das, aber man kann es nicht tun, weil das passt nicht. Und dann muss man sich Frage stellen. Und dann kommt diese erste Stufe in sich neu erfinden, indem dass man nicht das bestehende Produkt verbessert, aber man sucht einen Weg, um was man denkte, unmöglich zu sein, möglich zu machen, aber basiert auf einem Marktbedürfnis. Und da fängt man genau in die Schwierigkeit, weil es gibt kein, man hat den Pflichten nämlich nicht. Man muss suchen und da gibt es wie im Leben Schnupfen. Man muss links, man muss rechts, man muss versuchen, es geht nicht, bis es geht. Und dann hat man ein Pflichtenheft, endlich, und dann kann man in Entwicklung gehen. Dann kann man gerade nicht sein.
Und ich vermute, die Unternehmen sind sehr, sehr gut in Version 1.2, 1.3,
1.4. Sehr gut in geradeaus gehen.
Ja, genau, aber nicht etwas ohne Pflichtenheft, ohne klaren Plan zu machen.
Das ist sehr schwierig für die. Und dann gibt es, das ist diese nicht-linearen Welt. Das ist eine Welt, wo man nicht sagen kann, man geht von Punkt A zu Punkt B. Der Vorteil, wenn man eine Gerade hat, kann man wie in GPS, man kann definieren, wie viele Kilometer, wie viel Stopp, wo geht man durch, wie teuer wird es, wie lang wird es sein. Aber man muss diesen Pflichtenheft haben, vorher kann man nicht. Und ein Pflichtenheft, wo man alle einverstanden sind, ja, das kann man tun. Und dann geht es los. Die Vorstufe ist ein Labyrinth, ist eine Stufe, wo man weiß ungefähr, wo man geht, man weiß nicht, wie daran kommen und man versucht mit Schweißen, man versucht mit Kleben, man versucht mit einem Material, man schnupfert, bis man ungefähr weiß, jetzt wir können es tun. Und dann gibt es die Generation 3 Innovation, wo man nicht einmal weiß genau, was man sucht, weil man beantwortet nicht auf eine Frage der Markt, man beantwortet auf eine Vision, was der Markt sich fragen würde in 10 Jahren. Da muss man eine Projektion in der Zukunft machen und denken, ja, wenn man das hätte, dann könnte der Markt so Freude haben, ohne dass man weiß.
Also neue Bedürfnisse schaffen. Neue
Bedürfnisse schaffen und diese neuen Bedürfnisse sind basiert auf Instinkt. Und dann, aber es ist genau der gleiche Weg. Das ist wieder in Labyrinth sein, das wieder versuchen, bis man ein Pflichtenheft hat. Der Nachteil ist, man ist Konkurrenz mit der normalen Struktur. weil die normale Struktur, die möchte seine bestehende Maschinenpark benutzen, seine bestehende Kenntnisse benutzen und vielleicht kommen sie mit etwas Neues, was sie gar nicht haben und was das Bestehende obsolet macht. Das heißt, sie sind eine Gefahr, weil vielleicht ist...
Ein Disruptor,
ja, vielleicht die Produktionsmittel, die wir bis jetzt hatten, sind nicht mehr die richtigen. Das macht Angst. Aber eine gute Firma sollte man alle drei haben. Etwas muss man nie vergessen. Renovation ist die Basis, um Geld zu haben. Wenn man kein Geld hat, ist es zu spät, um Innovation zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo man Geld produziert mit Renovation, muss man sich frühzeitig die Frage stellen, weil es wird 5 bis 10 Jahre brauchen, bis das neue Dings genügend Mittel bringt, dass die Firma stark wird. Aber es ist nicht eine, die bessere als die andere ist. Das sind alle drei. Und alle drei haben einen Teil Innovation drin. Mhm. Es ist nicht nur der eine. Auch Renovation braucht etwas Innovation. Der neue Weg zu finden braucht sicher noch mehr Innovationsenergie und der dritte braucht noch mehr. Aber diese Leute sind leider normalerweise etwas chaotisch, die haben Probleme mit Strukturen, die sie nicht unbedingt geliebt.
Die hat man nicht so gerne als Mitarbeitende. Nein. Die stellt man vielleicht schon gar nicht ein.
Man möchte einen Dingo haben, der genau gut erzogen ist wie der Retriever.
Ja. Aber das ist doch genau mit der Punkt, warum sich viele Unternehmen heute mit dieser visionären Innovation schwer tun. Ist das der Grund, warum Sie eben vor fast 40 Jahren an Creaholic gegründet haben, eine Denkfabrik, weil Sie gesagt haben, hey, wir müssen den Unternehmen mit Innovation helfen?
Ja. Also das war genau die Motivation und ich hab das gemacht und das war sehr früh, das ist vor Google, vor all diese Firma bestehen, habe ich eine Struktur aufgebaut. Das Ziel war, einen Dienst zu machen für die Industrie, um an die Innovationsvorschläge zu machen, weil ich wusste, zuerst habe ich einen Fehler gemacht, ich glaubte, das ist die Klein- und Mittelunternehmen, die am meisten, die haben nicht die Energie, alle diese Spezialisten zu engagieren, all diese Leute, die anders denken, die können uns Aufträge geben und wir werden vor allem für Mittel- und kleine Unternehmen tätig sein. Wir haben immer für große Unternehmen gehabt.
Die sich das auch leisten konnten.
Ja, weil nicht nur, weil sie sich leisten können, weil die haben Teams immer gehabt und die haben gesehen, wie schwierig es war, diese Domäne effizienter zu machen. Es war sehr schwierig für die. Und deswegen haben wir das extern gemacht. Aber da gibt es eine andere Erklärung, weshalb die interne Gruppe ein Problem haben, Effizienz zu haben. Weil das ist die Firma selber, der Ursprung der Problem ist.
Wenn ich da einhaken darf, ich möchte noch gerne verstehen, wie Creaholic arbeitet. Oder wenn man auf der Webseite schaut, da stehen Zahlen, 1400 Projekte, 500 Kunden, da sind über 250 Patentfamilien entstanden, also ein unglaublicher Erfolg. Aber eigentlich haben sie auch ein Versprechen aufgebaut, Firmen können kommen mit der Frage, hey, wir brauchen eine gute Idee und wir liefern ihnen diese Idee. Wie macht man denn das? Sie haben ja eigentlich das Versprechen abgegeben, dass der Kunde mit einer guten Idee daraus geht.
Ich bin der Gründer Creaholic und ich habe mehr als 35 Jahre die Creaholic auch praktisch oder 30 Jahre geführt und geführt in einem sehr speziellen Stil. Das heißt, für mich war wichtig das Team. Wie kann ich ein Team machen von Leuten, die sehr verschieden sind, die sehr diverse sind? Creaholic hat also auch eine nächste Phase erlebt und ist dran, nochmals eine neue Phase zu erleben. Aber die Kunst ist, wie kann ich bringen Menschen in ihre Verantwortung? Also ich habe damals beschlossen, ich werde einen kapitalistischen Kolchos machen.
Ein was?
Ein Kolchos, das ist aus den russischen
Kolchose?
Zeiten.
Ja.
Das heißt, die Idee war, die Menschen müssen sich, das ist nicht eine Karriere, die müssen mitarbeiten, mitdenken, Mitinhaber sein. Indem dass auch die Durchschnittslöhne waren tiefer, die Sicherheit war sehr tief, aber wir haben alles geteilt. Wir haben alles offen gehabt und wir haben alles geteilt. Das war gut bis die Firma eine gewisse Größe erreicht hat. Mhm. Dann ist die Firma etwas für mich größer geworden. Ich habe die Verantwortung auf meine Kollegen weitergegeben und die haben versucht, auch mehr im Schulungsbereich tätig zu sein. Die waren für mich ein bisschen jetzt in zu viele Bereiche tätig. Aber man spürt, die sind neu, sich neu zu zentrieren. Und ich glaube, die gehen wieder in die richtige Richtung. Das heißt, man muss etwas offerieren, was man normalerweise nicht unbedingt auf dem Markt findet. Und man muss es beweisen können. Und wenn wir Startup gegründet haben, das ist vor allem, um Flagship zu haben, zu zeigen, sehen Sie, man kann eine Idee sogar realisieren. Normalerweise, das hätten wir nicht machen sollen, das hätten Sie machen sollen. Unsere Hauptaufgabe ist für die Kunden, etwas neu zu finden. Und wenn der Kunde etwas nicht will, kann man sich immer die Frage stellen, wollen wir beweisen, dass es funktioniert?
Und dann sind Sie quasi selber dieser Idee nachgegangen und haben einen Proof of Concept geliefert.
Wir sind immer am Ende des Tages kann der Kunde kaum sagen, was er wirklich braucht. Das heißt, wir müssten immer träumen für einen Kunden und sagen, ja, was sehe ich als potenziell in Zukunft? Und man kann ihm Vorschläge machen. Und der Kunde kann sagen, ja, ist interessant und er gibt uns eine Aufgabe in einem ganz anderen Bereich. Aber vielleicht sagt er, ja, diese Idee ist nicht schlecht, aber das interessiert mich nicht. Okay. Sind wir überzeugt, dass wir etwas damit machen können? Und dann kann man etwas entwickeln. Ich nehme ein Beispiel. Für mich war die Frage vom Wasser, vom Warmwasser, eine Zentralfrage. Mhm. Und in die Anfang von 2002 haben wir als Kreolik definiert, Pandemie wird ein Thema sein.
Eine Pandemie.
Pandemie wird ein Thema sein, weil es ist obvious, das haben alle gewusst.
Das kann passieren.
Mehr Menschen, mehr Reise, weniger Hygiene, mehr Handfood. Einfach, es wird Pandemie geben, es wird Probleme geben mit Antibiotika. Es ist klar, dass wir kommen in einen Moment, wo die Menschheit so viele Mikroorganismen sich teilt, dass ein natürlicher Effekt wird Pandemie sein. Was können wir als Menschen machen? Wir als Ingenieur sagen ja, Handwaschen. Wir haben vergessen, wie man sich die Hände wäscht. Und man geht in McDonald's, man geht essen, man wäscht sich die Hände nicht vorher, nicht nachher, nur wenn sie klebrig sind. Man gibt sich die Hand, man isst aus der Nussplatte. Also es ist klar, dass wir teilen sehr viel Mikroorganismen. Wie könnte man das Handwaschen neu sehen? Und wir haben etwas Anti-Logik gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen mit weniger Wasser, mit weniger Seife, mit weniger Zeit eine bessere Hygiene haben. Das scheint nicht logisch zu sein. Wir haben gesagt, okay, Problem ist Wasser in meinem Haus ist ein Feind. Wenn es feucht wird, stinkt es wird grün, es fängt sich zu bewegen. Unsere Häuser sind wie Wüste gebaut und die haben ein paar Oasen. Auch die Toilette, wo Wasser rein und weg geht, in der Küche, wo rein und weg geht, und Pflanzen, die isoliert sind in einen Topf. Sonst wollen wir kein Wasser haben. Alles muss dicht sein und trocken bleiben. Okay, und wenn wir eine Wasserfontäne machen würden, die Hand wäscht. Ich muss nur ein Deziliter, so viel Wasser. Wenn ich so viel Wasser brauche, dann kann ich mit 20 Liter kann ich 200 Handwäsche machen. Aber ich muss ein Deziliter brauchen.
Also wesentlich effizienter.
Kann man sich mit ein Deziliter die Hände waschen? Und wir haben Versuche gemacht. Wir haben gesagt, es funktioniert. Weil Seife wäscht nicht, das ist Seifenwasser, der wäscht. Und wenn man viel Wasser braucht, um sie Wasser zu spülen, ist nicht, um den Dreck wegzuhaben, ist um die Seife, die in der Hand klebt, lösen zu können. Wir haben Smixing gemacht. Und Smixing ist eine Idee, wo man Wasser, Seife in die richtige Mischung braucht, okay, um die Spannungsoberfläche so zu bringen, dass man sich die Hände waschen kann, ohne Fett und ohne kleine Partikel. Und dann braucht man viel weniger Wasser zu spülen. Und wir haben bewiesen, es funktioniert. Somit wurde die Firma Smixing gegründet. Niemand versteht das Argument Hygiene. Der einzige Argument, die verstehen, das ist Geld sparen. Man spart Wasser, man spart Energie und man spart Seife. Wenn Sie sich die Hände waschen, irgendwo, Sie wissen nicht, dass jemand bezahlt dafür. Aber jemand bezahlt dafür. Also, man muss doch das ist das einzige Argument gewesen, damals. Okay, was wäre es, wenn man die Dusche ändern würde? Was wäre es, wenn man kann sich duschen mit viel weniger Wasser. Und wir haben dann angefangen zu träumen, wie kann man sich duschen mit 2 Liter pro Minute. Weil 2 Liter pro Minute ist was, das ist die Energie, die man aus einer Steckdose holen kann und Wasser von 5 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius bringen kann. Diese Energie kann man aus der Stromsteckdose haben. Die Energie, die Sie brauchen, wenn Sie sich duschen mit einem Großherd, so mit 20 Liter pro Minute, das ist die gleiche Energie, wie ein Elektrofahrzeug braucht, um zu fahren. Das können Sie gar nicht aus der Steckdose holen. Da müssen Sie einen Boiler haben. Und dann haben wir damit gespielt und gesagt, ja, das kann man. Und wir haben die erste Julia-Konzepte gebaut.
Eine wassersparende Dusche. Duschbrause.
Viel mehr. Das ist viel weiter noch gegangen. Und da haben wir ein Ziel gehabt. Aber die Leute wie Bosch mit Wärmetechnik, die haben eine Sorge. Weil heute, um Warmwasser zu haben, muss man einen Speicher haben, der über die ganze Nacht das Wasser hochheizt. Und wenn sie Energie ziehen, haben sie sehr viel Energie. Warum bringt man nicht den ganzen Heizsystem, wo man Wasser braucht und nicht da in Zentral. Da verliert man 40% Energie mit Wasserzirkulation und dann haben wir mit Bosch Kontakte genommen. Und Bosch hat die Idee genial gefunden und wir haben mit Bosch angefangen.
Aber diese Beispiele, die Sie jetzt erzählen, zeigen ja eigentlich, Creaholic hat selber Erfindungen hervorgebracht und nicht nur für Kunden Ideen angestoßen, sondern da ist ganz viel Eigenes entstanden.
Eigenes entstanden, aber nicht, weil wir wollten Eigenes machen. Wir wollten das für die Kunden machen. Bosch war ein Kunde und Bosch hat nicht weitergemacht. Und dann haben wir das Recht gehabt, unsere Patent wieder zurückzunehmen. Aber das Ziel war nicht für uns, das Ziel war für Bosch, für Nestlé, für unsere Kunde. Und was der Kunde nicht wollte, haben wir uns die Frage gestellt, wollen wir es beweisen? Aber das war nicht die Hauptenergie. Das ist nur die Abfallsenergie. Die Creaholic hat gelebt durch den Söldnerarbeit. Aha. Wir sind Söldner. Wir haben gearbeitet für Firmen, aber als Söldner konnten wir nur 50% unserer Zeit verrechnen. 50% der Zeit. Deswegen sind wir auch teuer, weil wir wissen, dass nur 50% unserer Zeit wird gekauft. Also der Preis muss stimmen. Und die 50 restlichen Prozent hätte man Ordnung machen können, hätte man vielleicht etwas schreiben können, etwas Struktur einbauen oder eigene Idee züchten. Und wir haben diese 50% gebraucht als Vorbereitung für unsere Söldnerarbeit. Das heißt, die Überzeit, die wir hatten, haben wir Vorschläge gemacht, die aus dem Patent manchmal gemacht haben. Und wenn der Kunde nicht wollte, haben wir uns die Frage gestellt, sind wir bereit, 5 Jahre zu kämpfen?
Um dieses Produkt selber auf den Markt zu bringen.
Beweisen, dass es funktioniert. Ja. Selber haben wollten wir nie. Creaholic als Definition produziert nichts, verkauft nichts, okay, und vertretet niemanden.
Aber entwickelt.
Entwickelt. Und wenn eine Idee kam, wenn sie bewiesen könnte, dass wir machen können, haben wir die Idee aus der Firma genommen und eine ganz normale Firma gegründet, wo Investoren mitgemacht haben, mit dem Traum mit uns geteilt haben. Und diese Firma ist eine ganz normale Firma, die uns nicht mehr gehört. Die gehört der Investor. Wir haben Shares. Aber die Leute, die entscheiden, sind die neuen Investoren. Und das entwickelt sich vielleicht, vielleicht nicht. Und das ist die Flaggschiff, weil wir dürfen von unserer eigenen Entwicklung sprechen. Wir dürfen nie von der Entwicklung für unsere Kunden sprechen. Also wir Söldner, die auf Feld kämpfen, aber nicht sagen dürfen, welche Kampagne sie gewonnen haben. Wir dürfen, weil derjenige, der den Stolz hat, den Gewinn zu machen oder der Erfolg zu haben, ist unser Kunde und nicht wir. Ja. Das heißt, wir bleiben immer
Im Untergrund, wie Sie selber als junger Ingenieur selber damals erlebt
haben. Die einzige Möglichkeit, wo wir ein bisschen den Kopf aus dem Untergrund nehmen dürfen, ist, wenn wir ein Startup machen. Das haben wir, und da können wir darüber sprechen, frei. Wir dürfen nie sprechen auf die Themen, dass wir gelöst haben für unsere Kunden.
Ich möchte gerne die Hörerinnen und Hörer ganz kurz ein wenig nach Biel mitnehmen, gedanklich zu Creaholic, wo ich schon zwei, dreimal selber vor Ort sein durfte. Für mich ein sehr beeindruckender Ort, ein großes Gebäude, hohe Räume, alles sehr offen. Ich habe gestaunt, da gibt es Werkräume, wo man mit allerhand Werkzeug selber basteln kann. Es gibt ein Ideenarchiv mit hunderten von Kisten und in jeder Kiste war das Material aus diesen einzelnen Projekten, wo man mal wieder zurückgehen konnte, schauen kann, was haben wir da damals gebastelt für Ideen. Ganz ein cooler Ort. Hoch oben gibt es ein Sitzungszimmer mit einem Stück Glasboden, wo man mutig sein muss, um da drüber zu gehen. Das ist für Workshop-Gruppen immer interessant. Also ein tatsächlich inspirierender Ort. Ist das Ihre Handschrift, Elmar Mock?
Nein, das ist die Handschrift von dem Team. Da ist der Mario Tronsa ein am Werk gewesen. Da sind unser Designer, da sind unsere Ingenieure. Das heißt, wir haben miteinander ein Ort. Ich habe die Kondition gemacht, dass das Team auch will, sich wohlfühlen. Weil am Ende des Tages sind man acht Stunden oder mehr im Büro. Dann muss man sich wohlfühlen. Und das, meine Überraschung war, zuerst habe ich gedacht, ich will, dass die Menschen sich bewegen. Wir haben Insel gemacht, wo wir haben gedacht, wir werden Gruppen machen, mit den Leuten, die im gleichen Thema arbeiten. Das ist nie passiert. Jeder ist immer an seinem Platz geblieben. Warum? Weil die sind in Unstabilität in ihren Arbeit gewesen, weil und die wussten nie, was mache ich in sechs Monaten? Auf welchem Projekt werde ich arbeiten? Ja. Das hat sich dauernd geändert. Somit mussten die Menschen sich wo in einen Ort ihren Stabilität bilden, aber der Raum, der Umfeld muss inspirierend sein. Und das hat das Team aufgebaut. Es ist nicht ein Architekt, der gekommen ist oder ich gekommen bin, es muss so aussehen. Nein, die haben das Bedürfnis gehabt und wir haben diesen Bedürfnis ermöglicht zu realisieren. Und es war ein paar Ideen. Prinzip war zum Beispiel für mich als Prinzip, ein Drittel der Fläche sind Bürofläche, ein Drittel der Fläche muss Gesprächsfläche sein.
Das hat eine große Küche, wo alle zusammen Mittagessen.
Ja, das ist ein Zentralplatz und ein Drittel der Fläche muss Übungssache sein. Aber das waren nur grobe Zahlen. Am Ende, wir mussten unser Gleichgewicht finden. Das ist ein Teamgleichgewicht, weil am Ende des Tages, das Team ist wichtiger.
Mir ist ein Schild aufgefallen bei Creaholic, da steht: Zerstörung hilft, Neues zu schaffen. Müssen Unternehmen vielleicht mehr Mut haben, Bestehendes zu zerstören?
Ja, man sollte nicht seine Zukunft planen auf seine Produktionsmittel und seine Kenntnisse nur. Man muss akzeptieren, dass die Welt ändert und vielleicht muss man gewisse Kerne, was die Firma als Kern-Know-how hat, oder als denkt, das ist sein industriell Tool. Vielleicht der industrielle Tool ist mit der modernen Technologie obsolet. Vielleicht muss man akzeptieren, dass gewisse Sachen, die wir hatten, nicht mehr angepasst sind für die Zukunft. Das heißt, wenn man nie seine Vergangenheit in Frage stellt und sein Produktionsmittel in Frage stellt, behält man immer das gleiche Produktionsmittel. Das heißt, wenn wir das gemacht hätten, würden wir noch heute Steine brechen und Messer zu machen. Irgendwann musste man akzeptieren, vielleicht Steine brechen ist die Vergangenheit. Und vielleicht etwas aus Bronze zu gießen, ist noch besser. Aber stellen Sie sich vor, wie viele Steinbrecher wurden aber arbeitslos.
Berufe verändern sich mit.
Ja. Die Menschengeschichte ist gemacht, dass man über Fähigkeit hinausgegangen ist und neue Fähigkeit und damit vielleicht gewisse Fähigkeit, die wir hatten, als weniger wichtig zu nehmen. Aber wenn alle Entscheid getroffen wird, über wie wird der nächste Messer gemacht sein, bei Steinbrecher, warum wollten sie mit Bronze etwas tun? Also Zerstören zum Zerstören bringt nichts. Das ist Chaos. Aber Zerstören, um sich anzupassen an was jetzt kommt, ist wichtig. Also man muss nicht gehen, ich muss nicht mit einem Hammer kommen und alles kaputt machen. Das bringt nichts.
Sie haben die Idee zur Swatch einmal als scharfsinniger Unsinn bezeichnet. Ich finde das sehr schön ausgedrückt. Ist es das, was vielleicht gute Ideen auch ausmacht, eine Portion Unsinn im Kopf?
Nein, also scharfsinniger Unsinn, das ist Oxymorum in Lateinisch. Und ein Oxymor ist eben der Ursprung einer Neuheit, weil das, ein Oxymor beschreibt etwas, das unmöglich ist. Und das unmöglich möglich machen, ist der Zentrum, der Kern der Innovation. Das heißt, eine Innovation fängt fast immer mit einem Oxymorum. Und die deutsche Übersetzung, scharfsinniger Unsinn, finde ich so schön. Ja. Das existiert in Französisch nicht, in Englisch nicht. Ja. Da ist der Wort Oxymor als Oxymorum, als Basis.
Aber das Wort Unsinn klingt ja auch nach etwas Verrücktem, etwas Spielerischem.
Ja,
etwas,
ja, das klingt auf Deutsch extrem schön, deswegen habe ich es gebraucht. Weil das scharfsinnige Unsinn, das ist genau, das scheint unmöglich zu sein und man muss das unmöglich möglich machen. Und das ist die Zentralfrage, die man hat. Ich finde, in jedem Projekt, wo man sagt, es ist unmöglich, da ist der Kern von etwas. Wenn man das knacken kann, vielleicht kann man es nicht knacken, aber wenn man das knacken kann, dann hat man einen neuen Feld geöffnet. Und ich suche systematisch Oxymorum oder scharfsinnige Unsinn, weil die sind an der Ursprung von Revolution.
Und nach all diesen Jahren Erfahrung im Umgang mit Ideen, wie bewerten Sie, ob eine Idee Potenzial hat? Haben Sie ein Bauchgefühl entwickelt oder wie gehen Sie da vor, um zu entscheiden, ist es eine gute oder eine schlechte Idee?
Also erstens, es ist extrem einfach, Idee zu haben. Hunderte Ideen pro Tag zu haben, ist sehr einfach. Das Problem ist, ein Mensch braucht 5 Jahre, um eine Idee umzuwandeln. Der Kunst ist nicht Idee gebären, der Kunst ist die falsche töten oder die schlechte töten und eine wählen, wo man glaubt daran. Das heißt, das System, das ich gebraucht habe, ist relativ einfach. Kann ich jemanden überzeugen? Kann ich mein Team überzeugen, ihren eigenes Geld, ihre eigene Energie hineinzuwerfen, weil sie glauben, dass in 5 oder 10 Jahren es mehr Wert haben wird? Haben sie diesen Gefühl nicht, dann muss man nicht. Das heißt, der Kunst ist nicht, seinen besten Freund zu überzeugen, ist das besten Feind zu überzeugen. Und da kann man langsam spüren, gibt es etwas. Und man muss bewusst sein, wir haben nicht einen, das ist nicht wie in den amerikanischen Filmen, wo man mit einem Sturmgewehr da Tausende von Bullets schießen kann. Wir haben als Mensch in unsere Fähigkeit, und wir vergessen es zu oft, wir haben 5 bis 10 Mal die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu treffen. Weil jedes Mal, dass man auf dem einen Schuss gibt, wird es 5 Jahre Energie, Schweißen, Tränen und Blut verlangen, bis es zu etwas wird. Das heißt, man muss nie etwas machen, wenn man nicht die tiefe Überzeugung, und die Überzeugung kann nicht die Zahlen geben. Das ist nicht eine Marktforschung, das ist die Überzeugung im Bauch. Ich glaube daran. Ich glaube daran und ich kann andere Mitmenschen daran glauben lassen und zusammen können wir an das Ziel kommen, weil allein kommt man nie am Ziel. Deshalb muss man ein Team aufbauen, wo die Leute bereit sind, diesen Masochismus zu haben, 5 Jahre mit weniger, mit viel, viel Schweiß und viel Tränen etwas machen, um meine andere Mitmenschen zu überzeugen, hey, komm doch, da ist etwas.
Das ist eine spannende Zahl. Sie sagen 5 Jahre und ich vermute mal, dass ganz viele Unternehmen diese Geduld für neue Ideen heute gar nicht aufbringen, sofort innerhalb von 1 Jahr oder 2 Jahren Resultate sehen wollen. Und Sie sagen, nein, man hat nur eine gewisse Anzahl Schüsse im Leben oder Versuche, um innovativ zu sein. Und 5 Jahre, sagen Sie, das ist die Erfahrung,
meine Erfahrung, das braucht es. Die Erfahrung ist nicht gültig im Bereich Digitaltechnik, Software. Das kann schneller gehen. Mhm. Wenn Sie aber mit traditionellen Industriearbeiten, Produktarbeiten, ich schätze, dass es ein mindestens von 5 Jahren braucht. Und je nachdem, wo Sie sind, wenn Sie in Medizin, Medikaltechnik sind, das ist eher 10 bis 15 Jahre. Wenn Sie in Energiesysteme oder in ganz schwierige Maschinenbau sind, das ist vielleicht sogar 20 Jahre. Also je nachdem, wo Sie arbeiten, ist diese Zeitgrenze variiert ein bisschen. Aber ein Minimum ist 5 Jahre. Und für mich von Idee bis zum ein Markteingang. Zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nehme von diesen Heißwassersystemen oder Warmwasser oder wir haben ein Duschensystem, die Entwicklung war da und die ganze Zielsetzung war da in 2006. Dann haben wir die ersten Prototypen in 2008. Dann wurde das bei Bosch in den Kühlschrank gegeben wegen der Krise 2008. In 2013 hat die Firma Creolic das wieder in der Hand genommen. Das hat uns ein paar Jahre wieder gebraucht. In 2016 haben wir die Firma Josa gegründet. Und in 2022 hat die Firma L'Oreal das aufgekauft.
Also vergehen viele, viele Jahre, bis eine Idee dann tatsächlich reif ist.
Das heißt, und da muss man daran sein. Und da stellen sich die Leute kaum vor. Und es stimmt, dass viele, sagen wir, CEO haben das Ziel, in 3 Jahren eine Richtung zu geben. Und das ist nur möglich in Renovation. In Renovation, das funktioniert. In Innovation, das ist eine unrealistische Zahl. Deswegen ist die Entscheidung nicht nur auf die Ebene der General, der CEO oder der, ja, es ist sehr oft bei den Eigentümern. Es ist sehr oft tiefer. Es gibt solche Leute, die Vision haben länger. Herr Tomke war so jemand. Er wusste genau, dass es sein Chef. Aber er war ein Idealchef, weil er hat diese Fähigkeit gehabt und der konnte sich engagieren. Und auch dort, wir können sagen, es hat auch dort mit riesiger Energie hat es 3 Jahre bis die Markteinführung, wo die erste eine Katastrophe war, bis zu meinem Erfolg ist 4 Jahre gewesen. Stabilität, das fast 6 oder 7 Jahre gebraucht.
Braucht Geduld.
Es ist mehr als Geduld. Es braucht Energie, dass man hineingeht. Man ist nicht da am Warten. Man muss am Kämpfen, am Basteln, am Versuchen, es ist eine schwierige Zeit. Also, ich nehme wieder ein komisches Beispiel. Wir haben nicht Kinder, weil wir Kinder lieben. Wir haben Kinder, um Erwachsene zu haben. Warum? Die Franzosen haben Familienstrategie gemacht, weil die brauchte eine stärkere Armee. Und die Familienorganisation in Wahrheit hat nur ein Ziel, Erwachsene auf diese Welt zu bringen. Mittelalter hat nie die Kinder als Menschen betrachtet. Die waren nicht wirklich Menschen. Die waren da, wir wollten nicht sie sehen. Aber man muss zuerst den Geburt haben. Also jemand muss die Idee bringen. Jemand muss der Genetik mitbringen. Es muss eine Mutter, es muss ein Vater haben. Dann ist ein Baby. Das ist Monster. Das sind Monster, die wie Engel aussehen. Die sind so engelhaft, man liebt sie, man weiß nicht weshalb. Dann kommt die Adoleszenz. Dann wird der Maske der Engel fällt weg und dann wird der Monster.
Die Monster.
Dann ist der Monster. Und dann ist eine Umwandlung, genau wie die Schmetterling, diese Monster werden Menschen sein. Und man muss durch diese 20 Jahre gehen, von harter Zeit für die Eltern, um nur eines zu haben. Menschen. Und es ist das Gleiche in Produkten. Am Anfang, dieses Baby schießt in seine Hosen, weint dauernd, rollt sich auf den Boden. Man muss ihm erziehen, man muss Energie geben, man muss ihm schulen, man muss durch die Adoleszenz gehen, man möchte ihn töten, man muss es nicht, aber man möchte es. Und dann wird es Menschen. Und das Gleiche ist bei Produkten. Die Produkte am Anfang, die sehen noch nicht aus, wie sie werden. Man muss einfach den Engel anerkennen. Aber Kopfrichtstutz, es ist schwierig.
Ich werde heute Abend mit meinen beiden Töchtern über das Bild vom Engel und Monster reden. Und
ihre Bilder. Negativ. Ich mag Kinder, man muss sie lieben, aber man muss bewusst sein, dass diese ganze schwierige Zeit, die auch schöne Momente enthält, aber diese ganz schwierige Zeit hat ein Ziel. Es werden Menschen und die müssen eine Erziehung bekommen und die müssen Werte bekommen. Und wir Menschen, wir müssen diese Werte übertragen. Und das ist so schwierig.
Ich habe aber auch gelernt im Vatersein, dass die Kunst des Lebensglücks vielleicht auch darin besteht, nicht immer auf einen nächsten Zustand oder wie Sie es beschreiben, auf dieses Erwachsenwerden zu warten, sondern tatsächlich den Moment, der gerade ist, auch als Qualität wahrzunehmen und ein Stück weit zu genießen.
Man muss deswegen, ich sage, das ist ein vom Masochismus, wo man daran Spaß findet. Man hat Schmerzen, aber man muss auch Spaß entdecken. Man muss auch Freude haben. Und wenn man diese Freude nicht hat, kann man es nämlich nicht weiterleben. Und die Freude macht, dass wir glauben, es wird schon gut kommen.
Das ist ein gutes Stichwort. Glauben, es wird schon gut kommen. Ich möchte mit Ihnen noch ganz zum Schluss auch über die Aktualität sprechen. Wir erleben mit Blick auf die USA, auf den Nahen Osten, auf Europa, überall große politische Herausforderungen. Was braucht die Welt Ihrer Ansicht nach jetzt? Über Sie wurde mal gesagt, Mock ist ein Erfinder, der den Status quo immer wieder in Frage stellt. Was braucht die Welt im Moment?
Also, warum ist die Schweiz seit Jahren fast Nummer eins in Innovation? Wie kann es sein? Der Land, wo am meisten Bünzli gibt, ein Land der Stabilität, ein Land, wo man seinen Garten gern hat. Wie kann es sein, dass diesen hochkonventionell scheint mit der Welt gleichzeitig ein Welt der Innovation ist? Ich glaube, dass Innovatoren brauchen Stabilität. Und genau wie ein Vogel, wenn er sein Nest braucht, sucht ein Stabilitätsort. Ob es einen Felsen ist, ob es ein starken Baum ist, er muss Stabilität, er sucht Stabilität. Und ich glaube, die Stabilität ist kernwichtig, um innovationsfähig zu sein.
Und das kann die Schweiz bieten, sagen Sie?
Die Schweiz bietet eben diese Stabilität. Und die Schweiz ist ein erstaunlicherweise, es braucht einen sehr stabilen Baum, um ein paar Blumen dann haben zu können. Und in jedem Blatt muss nicht eine Blume sein. Aber es muss Stabilität haben. Also mir fehlt in dieser Welt die Stabilität. Klar, es gab leider Beispiele, wo man zeigen kann, dass Krieg war auch ein Moment, wo die Menschen zum Überleben fähig sind, Waffen zu entwickeln, Systeme zu entwickeln, Flugzeuge, viele Sachen, die wir heute als unser tagtäglichen Brot nehmen, kommen aus der Unstabilitätszeit. Ich bin eher ein Mensch, der die Stabilität braucht. Aber ich sage nicht, dass Unstabilität nicht, es kann auch sein. Das heißt, unsere Welt heute macht mir Angst. Nicht wegen der Unstabilität oder die Spannungen. Es macht mich Angst, dass es so viele Gruppen von Menschen sind, die nur noch an ihre Idee glauben. Ob es in Ökonomie, ob es in Sozialwesen, ob es in Religionwesen sind, haben wir eine Welt, der immer mehr Extremist züchtet. Und ich habe das nicht gern, weil ich glaube, dass das Schlimmste gegen Innovation ist, wenn man so viele Vorbild hat, was es sein muss. Man muss im Gegenteil offen sein. Und die Dogma sind so gefährlich. Ein Dogma kann Ökologie sein, ein Dogma kann Ökonomie sein, ein Dogma kann politisch sein, Religion sein. Und ich sehe eine Welt mit Dogma mehr und mehr und Gruppen von Menschen, die sich an die Dogma halten. Und das hat damals die Religionskriege gebracht. Das könnte uns zivil und Unstabilität geben. Ich finde es sehr gefährlich. Also es macht mich Angst. Und meine einzige Weg, um die Angst zu reduzieren, ist versuchen, aktiv zu sein und Projekte zu machen, die eben gegen diese Tendenz strebt. Und das ist eine Möglichkeit, es zu tun. Aber es stimmt, dass unsere Welt hat Tendenz, dogmatisch zu sein. Und das ist gefährlich.
Aber es ist auch eine Zeit, wo Sie sagen, es braucht eben neue Ideen, einen innovativen Geist, um all diesen Herausforderungen irgendwie gerecht werden zu können.
Es ist eine Zeit, wo man nicht zu die Dogma kleben muss. Es ist eine Zeit, wo man sich aus die Dogma frei machen muss und versuchen, einen Weg zu finden, wo eine Mittellösung, wo man einen Weg findet.
Das klingt aber auch nach Kompromissen und einer Kompromissfähigkeit.
Aber Leben ist gutes Leben hat mit Kompromiss zu tun. Und das ist vielleicht, weshalb ich mich so wohl fühle in der Schweiz. Wir gehen langsam, aber wir wurden erzogen, dass Kompromiss eine Basis ist. Man muss miteinander reden, miteinander einen Weg finden und man muss miteinander auf den gleichen Weg laufen. Was mir Angst macht, wenn ich sehe, dass eine ganze Administration für 4 Jahre in eine Richtung geht, 4 Jahre später in die Gegenrichtung, wieder in die Gegenrichtung. Es gibt diese Geschichte zwischen der Haas und die Schildkröte, wo man denkt, ja, die Schildkröte, die nicht langsam. Der Haas geht, der rennt überall, links und rechts und hinten und vorne. Aber am Ende kommt vielleicht die Schildkröte am Ziel.
Elmar Mock, Sie sind ein großer, beeindruckender Erfinder. Meine letzte Frage, welches Problem hätten Sie gerne noch gelöst?
Also ich wollte nie etwas speziell machen. Ich sehe, meine Probleme sind ein nach der anderen, sind einfache Sachen. Jetzt habe ich eine Firma hier in Altdorf kennengelernt, die heißt Cocoté. Ich finde absolut spannend, weil die haben ein Projekt. Die haben ein Projekt, wo sie versuchen, Menschen neu zu integrieren, wo sie versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Ich bin bereit, dir zu helfen. Es geht nicht um die Welt zu ändern. Es geht um Kleinigkeit. Wir sind Ameisen. Niemand will allein die Welt ändern. Jeder bringt sein Element in das System. Also man muss etwas finden, wo man glaubt, ja, was die machen, ist gut. Ich bin bereit, mitzumachen. Und mitmachen ist nicht mitschwätzen. Mitmachen ist machen.
Elmar Mock, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch.
Danke.
War mir eine große Freude. Das war die bis jetzt längste Podcast-Folge von Changemaker. Der Elmar Mock hat viel Erfahrung und viel zu erzählen. Die nächste Folge wird kürzer, aber nicht weniger spannend. Ich rede mit Johanna Goldenhofer über Nachhaltigkeit. Sie ist Professorin, Buchautorin und hat untersucht, dass die meisten von uns ziemlich schlecht auf das Wort Nachhaltigkeit reagieren. Um die Welt zu verändern, braucht es also neue Ansätze. Die neuen Ansätze erfahrt ihr hier im Podcast Changemaker. Schön, wenn ihr dann wieder einschaltet.